ich glaube, das größte Missverständnis beim Üben ist, dass man immer noch denkt, man müsste Geige üben oder Klavier üben oder Marimba üben. Aber wenn man wirklich da angekommen ist, dass man sich wirklich schon mit sehr anspruchsvollen Stücken befassen kann, dann kann man schon längst Marimba spielen. Man kann auch längst Geige spielen und auch Cello oder was weiß ich was. Das heißt, man muss dann gar nicht mehr Cello üben, sondern man muss das Gehirn üben. Und dass man auch gar nicht sagt, ja, ich muss jetzt möglichst viel auf meinem Cello herumschrammeln, so, weil das ist gut, weil ich muss ja Cello üben. Nein, ja, wenn du nicht Cello spielen kannst, dann brauchst du das Konzert auch gar nicht erst anfangen. Aber wenn du Cello spielen kannst, dann üb dein Gehirn, weil das Gehirn muss perfekt vorbereitet sein, nicht deine automatisierten Finger. Ja? Also man muss nicht die Muskeln üben, man muss das Gehirn üben.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee, eine Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Wer kennt es nicht? Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen nach dem Üben? Man hat das Gefühl, kaum noch was zu sehen, nachdem man stundenlang irgendwelche E-Mails beantwortet hat. Und manchmal entwickelt sich ein neues Stück beim Üben einfach überhaupt nicht vorwärts, sondern mit der Zeit kommen sogar noch neue Probleme hinzu. Für all diese Themen und noch viel mehr ist Pete Josephs Experte. Wir haben uns während meines Studiums an der HFM Hans Eisler in Berlin kennengelernt, wo Pete einige Jahre Dozent für Alexandertechnik war. Der Unterricht war schon damals wahnsinnig faszinierend, aber erst nachdem ich im Profileben angekommen war, wurde mir die Wichtigkeit von dem, was er uns in den Vorlesungen so erzählt hat, so richtig bewusst. Wir haben im Podcast über gute Haltung, eine gesunde Selbstwahrnehmung und auch darüber, wie man seinen eigenen Übeprozess optimieren kann, gesprochen. Pete, der selbst mal auf dem Weg zum Profimusiker war, weiß genau Bescheid über die geheimen Problemchen, die jede Musikerin oder jeder Musiker sowohl beim Üben als auch auf der Bühne kennen. Am Schluss verrät er uns sogar noch einen kleinen Trick, und zwar wie man es schafft, möglichst lang ohne Brille auszukommen. Eine kurze Info zum Schluss noch für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Während der Weihnachtsferien wird der Podcast wöchentlich erscheinen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Interview mit Pete Josephs. Hey Pete, wir sitzen jetzt hier.
Hey Max.
Wir sitzen hier in deinem Berliner Institut Mitte und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview für Weites Feld, der Podcast. Ich habe an dich sofort gedacht für die Interviewreihe, nicht nur, weil wir uns an der Hochschule während meines Studiums kennengelernt haben und ich auch teilweise hier zu dir in deine Praxis gekommen bin, sondern auch, weil ich mich erinnere, dass du damals auch erzählt hattest, du hattest, bevor du dich in die Richtung spezialisiert hast, in der du jetzt arbeitest, sogar mal mit dem Gedanken gespielt hattest, ein klassisches Musikstudium zu beginnen. Wie hat sich das entwickelt? Hast du als Jugendlicher auch viel musiziert oder wie war das früher bei dir, der Einstieg?
Ja, also Musiker zu werden war eigentlich Plan A. So, ich hatte irgendwann so mit 16 rum gedacht, ich habe vorher schon Schlagzeug gespielt, dass aus mir doch vielleicht ein guter Schlagzeuger werden könnte. Und habe dann geübt und mich auf Aufnahmeprüfung vorbereitet und habe aber keine bestanden. Aber was mich eher auf die Spur brachte, eher in den Helfer- und Unterstützerbereich für Musiker zu gehen, war erstmal, dass das stundenlange Üben von mir einen sehr hohen Preis verlangt hat. Nämlich, ich hatte richtig, richtig Rücken. So. Was ja viele Schlagzeuger ereilt. Ich vermute, dass du das weißt.
Ja, leider.
Und auch das stundenlange Üben hatte auch sehr ungünstige, sagen wir mal, Wirkungen auf meine, sagen wir mal, geistige Ruhe. Also je mehr ich konzentriert geübt habe, desto unruhiger wurde ich. Und das war, wie ich später feststellen konnte, tatsächlich eine Folge des falschen oder ungünstigen Übens. Und ich hatte dann auch wirklich mit Schlafstörungen und Depressionen zu kämpfen, was tatsächlich aus ungünstigem Üben herrührte. Also man kann sich tatsächlich in Schlafstörungen und Depressionen und Rückenschmerzen hineinüben.
Das heißt, das war so ein Resultat auch ein bisschen daraus, dass du viel geübt hast und nicht mit dem Ergebnis vielleicht, das du dir erhofft hattest, auch diese Depressionen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder meinst du auch wegen der körperlichen Verfassung, die daraus entstanden ist, Rückenschmerzen?
Nein, eigentlich das große Problem war nicht, dass das Ergebnis sich nicht einstellte, was mich natürlich auch frustriert hat. Aber die große Problematik waren einfach die falschen Lernstrategien. Mir hat immer jeder Lehrer gesagt, wenn du dich konzentrierst, ist es das Allerbeste. Und je mehr du dich konzentrierst, desto schneller wirst du lernen. Und wenn einem das jeder sagt, dann glaubt man es ja auch. Also ich zumindest habe es dann irgendwann geglaubt und habe mich dann immer versucht, so stark wie möglich beim Üben zu konzentrieren. Und habe mich dann zum Beispiel auf die Hände konzentriert oder auf die Noten oder nur auf den Klang und habe konzentriert zugehört, was ich selber so produziert habe. Und hatte aber in diesen Momenten so gut wie gar keine Körperwahrnehmung mehr. Also so skurrile Folgen des Konzentrierens war, dass ich nach einer Viertelstunde Üben gemerkt habe, ich habe so stark auf meine Zunge oder auf die Lippen gebissen, dass die in den schlimmsten Fällen sogar geblutet haben und ich habe es nicht gemerkt. Also das ist ja total krank, die Nummer. Ja. Und als ich dann so 21 war, hatte ich dann fast gar keine Körperwahrnehmung mehr. Das ist sehr, sehr ungünstig.
Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, sicher, viele kennen es wahrscheinlich, wenn sie jetzt drüber nachdenken, aber man merkt es ja in der Regel selbst erstmal nicht, ne?
Nee, man merkt es nicht. Die Symptome, die dann auftreten, ist, dass der Geist wahnsinnig unruhig ist, weil er nicht mehr wirklich im Körper verwurzelt ist. Wenn man satt in seiner Körpermitte und im Becken wirklich sich aufhält, wird der Geist langsamer und man verlässt die Realität nicht so schnell. Wenn man aber den Körper als Anker nicht mehr hat, dann driftet man wahnsinnig schnell ab.
Kann das auch ein bisschen Ergebnis der Tendenz sein, dass so ein langsamer Geist ja vielleicht gar nicht das ist, was, wenn man an heutige Menschen denkt, jeder überhaupt möchte, ne? Eigentlich tendiert ja jeder dazu, den Geist möglichst schnell und flexibel zu halten vielleicht?
Also die Geschwindigkeit, die auf den Geist einprasselt, ist auf jeden Fall wesentlich höher geworden. Und die Unruhezustände nehmen zu, aber die Sehnsucht nach Ruhe im Geist ist riesig. Also ansonsten würden auch nicht so viel Drogen konsumiert, die oft für die Leute die einzige Möglichkeit ist, den Geist mal wieder ein bisschen runterzuholen oder ihn mal wieder flüssig zu kriegen, dass er sich nicht in irgendeinen Gedanken verbeißt, der negativ ist.
Als du dann festgestellt hast, dass also das einen körperlich wirklich schlechten Einfluss auf dich hat, dieses viele Üben, wann kam so der Moment, also du hast Aufnahmeprüfungen tatsächlich also absolviert und das hat nicht geklappt und war es dann direkt danach so, dass du ja dir deine körperliche Situation vielleicht bewusst gemacht hast und das gleich analysiert hast oder folgte dann jetzt nicht gleich in irgendeiner Form eine Ausbildung, die dich dahin geführt hat, wo du heute bist?
Ja, ich habe einfach mit, weiß ich nicht, 21, 22 realisiert, dass weiter so einfach gar keine Option ist. Also mein Rücken hat mit 21 so wehgetan, wie man es keinem 81-Jährigen wünscht. Und ja gut, man ist ja schlau genug oder ich war in der Lage zu visionieren, wenn es jetzt schon mit Anfang 20 so weh tut, wie soll es dann mit Anfang 30, Anfang 40, Anfang 50 sein? Und der Gedanke hat mich natürlich total erschreckt. Und ich habe gedacht, ja, einfach so weitermachen wird nicht hinhauen. Ich muss irgendwo pausieren. Und habe damals dann alle musikalischen Projekte, die ich hatte, gecancelt. Also die Bands, die ich hatte, habe ich einfach verlassen und habe gesagt, das geht nicht mehr. Ich brauche einfach jetzt wahnsinnig viel Zeit, mich um mich selber zu kümmern, und habe nur noch zum Geldverdienen Unterricht gegeben. Und das langte auch zum Leben, und das erzeugte die komfortable Situation, dass ich dann Zeit hatte, mich umzugucken und gedacht habe, was könnte mich denn reparieren, dass ich so ein bisschen wieder in meine Mitte zurückfinde oder nicht mehr so depressiv bin. Und ja, ich habe immer sehr, sehr gerne Kung-Fu-Filme geguckt. Und dann dachte ich, ja, probier's mal mit Kampfsport. Und ich hatte dann damals in Köln einen sehr guten Kampfkunstlehrer gefunden, der mir dann das erste große Stück wieder voran geholfen hat, so dass ich nach ein, zwei Jahren, ich habe damals Aikido gelernt und bin 5-mal die Woche zum Training gelaufen. So, und danach war ich wieder deutlich besser in meinem Körper, und dieser Lehrer hat mir auch die ersten wichtigen Sachen über Lernen, mentales Üben, Zentrierung und Langsamkeit beigebracht. So, dass Langsamkeit auch ein sehr, sehr hoher Wert im Leben ist. Also das war, glaube ich, mein erster richtig, richtig guter Lehrer, den ich hatte.
Ja. Und der hat, oder beziehungsweise dann diese Beschäftigung auch mit dem Kampfsport und den Dingen, die du jetzt noch genannt hast, hat das dann dazu geführt, dass du überhaupt in diesem Bereich sensibel geworden bist und gemerkt hast, da gibt es noch mehr, und du hast dich dann dort weitergebildet? Oder wie kam auch dann dieser Schritt zur Alexander-Technik hin und all diesen, ja, sagen wir mal, Dingen, die deinen beruflichen Werdegang dann eingeläutet haben?
Ja, also was ich ja damals festgestellt hatte, ist, ich habe einfach bis zum Hals in der Scheiße gesteckt. Und das sind ganz spezifische Probleme, die wirklich mit dem Musikeralltag zu tun haben. Man kann sich wirklich in die Katastrophe hineinüben. Und wie man das macht oder wie man das verhindert, dieses Wissen ist bis heute nicht auf dem Markt. Und ich habe in meinen 20 Jahren, die ich an diversen Musikhochschulen unterrichtet habe, so viele Studenten gehabt, die auch genauso bis zum Hals in der Scheiße gesteckt haben, die teilweise in den ersten Semestern in einer absoluten Nähe zur Berufsunfähigkeit schon gesteckt haben. Und das Wissen, wie man das verhindert, war nicht da. Und das habe ich damals schon realisiert, dass man sich aus allen möglichen Ecken, vielleicht aus der Kampfkunst und vielleicht ein bisschen Alexander-Technik oder aus dem Yoga, und überall muss man sich so ein paar Bröckchen zusammensuchen, um sich mühsam wieder zu reparieren. Aber eine wirkliche Fachkraft auf dem Markt war damals vor fast 30 Jahren nicht zu finden. Es gab da niemanden. Und dann dachte ich, ach, jetzt habe ich mich so lange Jahre mit Schlagzeug gequält, vielleicht wäre es mal Zeit für Plan B.
Und in diesem Moment, als dir der Gedanke kam, du sagst, es gab zu dem Zeitpunkt keine richtige Fachkraft. Das heißt, natürlich gab es in dem Moment jetzt auch nicht den Anlaufpunkt, wo du sagtest, also ich gehe mal hier zur Schule XY, da kann man sich ausbilden lassen, das möchte ich später machen. Wie hast du dann begonnen, dein ganzes Wissen sozusagen da so zu formen, dass deine Methode daraus wurde, mit der du jetzt ja schon seit Jahrzehnten arbeitest? Also hast du dann begonnen, tatsächlich dich auch theoretisch in den verschiedenen Bereichen auseinanderzusetzen und dir so über Jahre was zusammengestellt? Oder wie muss man sich vorstellen, dass du ab dem Moment, wo du das realisiert hast, dann vorgegangen bist?
Ja, ich war und bin immer sehr neugierig und so die ersten großen Inputs waren dann Aikido, dann habe ich 3 Jahre Alexander-Technik gelernt, aber es war natürlich nie genug. So. Jetzt die letzten großen Ausbildungen, die ich noch gemacht habe, jetzt so im letzten Jahrzehnt, waren zum Beispiel prozessorientierte Psychotherapie. Zwischendurch habe ich ein bisschen chinesische Medizin gelernt. Dann natürliche Sehverbesserung, habe ich mich sehr viel mit beschäftigt. Wie man aus der Kurzsichtigkeit wieder rauskommt oder aus der Hornhautverkrümmung.
Ohne Brille und ohne Lasertherapie vermutlich.
Exakt. Ja, dass man einfach das Sehvermögen wieder ein bisschen aufpoliert. Ja, also komplette Wunder kriegt man nicht hin, aber ich komme immer noch mit 53 ohne Brille zurecht, was schon ganz ordentlich ist. Aber langsam wird's dünn.
Und also wenn man sich das jetzt vorstellt, in welchem Stadium hast du dann begonnen, das auch sozusagen als Dienstleistung in irgendeiner Form anzubieten und die ersten Klienten gehabt, die da zu dir gekommen sind, um sich behandeln zu lassen? War das so ein fließender Übergang? Du hast sozusagen dein Wissen über die ganzen Jahre immer wieder ausgebaut, hast aber schon früh auch begonnen, mit den ersten Musikern zu arbeiten? Oder wie muss man sich quasi den Einstieg dann da in deinen jetzigen Beruf vorstellen?
Ich glaube, der eine von den großen Weichenstellungen war, dass ich bin dann irgendwann von Köln nach Berlin gezogen und hatte dann auch in Berlin Kontakt aufgenommen zu ein paar Leuten, die Körperarbeit gemacht haben, aber jetzt nicht so speziell für Musiker. Und habe aber eine Frau kennengelernt, die einen Lehrauftrag in Dresden hatte für damals Alexander-Technik. Und die hatte irgendwann keinen Bock mehr und wollte lieber zurück in ihr Heimatland, die Schweiz, weil man da einfach auch wesentlich besser verdient. Und dann sagte sie, ich will es nicht mehr machen, in Dresden gibt es keinen, willst du meinen Lehrauftrag nicht haben? Und der kam mir dann sozusagen vor die Füße geworfen. Ich habe mich dafür nicht beworben oder so. Und ich hatte sofort ein gutes Händchen für die Musiker, weil ich ja auch einer bin. Das heißt, ich habe den gleichen Stallgeruch. Ich bin da kein, sagen wir mal, berufsfremder Körperarbeiter oder Klugschwätzer. Und ich konnte eigentlich von Anfang an auch, was Bewegungsumstellungen, Körperhaltung und solche Sachen ging, direkt mit den Leuten sehr effektiv am Instrument arbeiten, positiven Einfluss auf die professionelle Atmung nehmen. Und das gab einfach viel positives Feedback. Und damals habe ich immer noch in Berlin gewohnt, bin aber dann nach Dresden gependelt. Und es sprach sich dann immer auch in Berlin langsam herum, dass hier jemand ist. Und ich habe dann einige Studenten gehabt von der Eisler, teilweise auch von der UdK. Und irgendwann ist eine von den Lehrkräften auf mich aufmerksam geworden. Und der Markus Brugger, der hier an der Staatsoper Tiefes Horn spielt, der war Lehrbeauftragter für Horn damals an der Eisler. Und er sagte, ja, ich mache hier einen Workshop für die Hornisten. Das dauert so 3-4 Tage oder sowas. Und hätte gerne jemanden, der meine Unterrichtstätigkeit auf einer anderen Ebene noch begleitet. Und da bin ich dann mitgefahren und habe dann fleißig mit Hornisten gearbeitet. Und die fanden das super und haben das dann an den Aster herangetragen. Und der hat mir dann den ersten Lehrauftrag in Berlin gegeben. Und dann kamen noch ein paar weitere Unterrichtsstunden dazu. Das heißt, ich hatte dann Dresden und Berlin. So. Und das ging dann auch so weiter. Irgendwann rief mich ein Bratschenprofessor aus Weimar an und sagte, er hätte von mir gehört, ob er nicht mal vorbeikommen könnte, dass ich von der Arbeit erzähle. Und das fand er auch sehr stimmig. Danach hatte ich einen Lehrauftrag in Weimar für mentales Training. Und dann riefen irgendwann zwei Professoren aus Hannover an, ob ich nicht dort arbeiten würde. Und das war so die Lehrtätigkeit. Oh, es wird laut. Vielleicht warte ich mal ganz kurz, bis der Krankenwagen vorbei ist. Hier ist das so in Berlin, ja. In Mitte. Gut. Und dann habe ich dann angefangen, in Hannover zu arbeiten. Das war auch relativ umfangreich, mit 10 Semesterwochenstunden. Und da habe ich dann alle anderen Lehraufträge aufgeben müssen. Also man kann dann nicht noch irgendwie zwei andere Hochschulen. Aber zwischendurch hatte ich mal 3 gleichzeitig. Was für die Routine natürlich fantastisch ist. Ja? Da gehen dann pro Semester 120, 130 Studenten einem durch die Finger. Und ja, einfach nach den ersten 300, 400 Geigern weiß man deutlich mehr über Geige spielen als mancher Geigenlehrer.
Ja. Und hast du parallel, also wir sitzen ja jetzt hier in deiner Berliner Praxis, auch die schon betrieben oder kam das erst später hinzu?
Nee, die habe ich auch schon betrieben. Weil man muss natürlich auch mit Privatklienten arbeiten, weil die Lehraufträge viel zu schlecht bezahlt sind.
Hat sich bis heute ja leider nicht geändert.
Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich hatte in Weimar etwas bessere Konditionen rausgehandelt und in Hannover auch, so dass ich mehr gekriegt habe als der normale Lehrbeauftragte. Aber ja, hier damals in Berlin habe ich für ein bisschen mehr als 20 Euro, ich glaube 23 Euro die Stunde, Zeitstunde gearbeitet. Das ist ja jämmerlich wenig.
Das ist ja weniger, als man an mancher Musikschule für die Dreiviertelstunde mittlerweile kriegt.
Ja. Wahrscheinlich kriegt man bei McDonald's ähnlich viel oder so.
Und es ist ja auch super spannend für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so viel darunter vorstellen können. Ich habe damals die Erfahrung in deinen Stunden an der Eisler gemacht. Jeder, also du hast ja anfänglich ein bisschen davon erzählt, hast uns beobachtet, hast dann an gewissen Punkten angeknüpft. Jeder weiß eigentlich, wenn man es mal benennt, sofort, worum es geht in deiner Arbeit. Also sobald man mal beginnt, einzelne Kapitel anzusprechen, ist es eigentlich so, dass jeder in seinem eigenen Spiel plötzlich Dinge erkennt, wiedererkennt, die du immer beschrieben hast, die vielleicht hinderlich sein können oder auch körperlich problematisch für Musiker. In welchen Bereichen sozusagen siehst du, also an den verschiedenen Instrumenten oder auch instrumentenübergreifend, so das größte Problem oder die größte Gefahrenquelle, sage ich mal, beim Musizieren?
Ja, ich denke, man kann da vielleicht so ein bisschen in die Unterscheidung gehen, dass man sagt, was sind die häufigsten Körperprobleme, die auftreten, weil das ist ja wirklich eine Pest. Also jeder, der im Profibereich rumläuft, kennt den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin, die sich einfach kaputt gemacht haben, was weiß ich, die Stimme weggesungen oder die Finger durchgespielt oder Sehnscheidenentzündungen, chronische Schmerzen. Das ist ja weit verbreitet. Und ich denke, da können wir gleich noch ein paar Worte drüber verlieren. Dann denke ich, gibt es sehr große Gefahren, was das Üben angeht. Also, ich habe ja gerade auch in den 20 Jahren an den Hochschulen, bin ich ja immer wieder an diesen Übezellen vorbeigerannt. Und habe gehört, was da drinnen vor sich geht. Und man wendet sich mit Grauen. Da passiert nichts Gutes in 80% der Überzellen. Und im besten Fall ist es dann einfach nur nutzlos. Aber in vielen Fällen ist es einfach gefährlich, was da passiert. So, die Leute spielen sich eigentlich in Zustände hinein, indem sie den Markt nicht mehr bedienen können. Weil ihr Gehirn so voll gemüllt ist mit qualitätsmindernden Gehirngewohnheiten oder Lernstrategien, dass sie ohne eine Hilfe von außen eigentlich ihr Berufsziel gar nicht mehr erreichen können. Also das sind so die zwei Hauptthemen, die ich mal so skizzieren würde. Das eine ist der Körper. Was kann man wirklich tun, um die Ressource Körper am Instrument zu erhalten? Und das andere sind Lernstrategien, die dann auch in die Auftrittsstrategien reingehen. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mal bei Körper an. So. Also das, was ich gesehen habe an Körperschmerzen, hat immer wieder damit zu tun, dass Bewegungen zu klein werden. Ja? Und das wird teilweise von den Unterrichtern noch gefördert. Ja? Was du zum Beispiel als Schlagzeuger weißt, ist, dass es irgendwann mal die Tradition gab, beim kleinen Trommelspielen nur die Handgelenke zu bewegen und möglichst die Finger gar nicht in die Bewegung mit einfließen zu lassen. Führt natürlich, ist extrem gefährlich für eine Sehnenscheidenentzündung im Unterarm. Ja, hat mit einer fluffigen, gesunden Bewegung nicht das Geringste zu tun, ist aber Tradition. Ich kenne immer noch Studenten, die genau so erzogen wurden, also erzogen werden.
Arm quasi ganz fest, ne?
Nur Arm so das ganz Handgelenk fest gebogen. Und nur das Handgelenk. Das heißt, ein Teil dieser Bewegungserziehung geht in die Richtung, beweg nur das, was du unbedingt brauchst. Und das ist totaler Bullshit. Und ich merke, wenn ich darüber rede, dass ich zornig werde. Weil ich habe einfach so viel kaputte, schmerzleidende Studenten in den Fingern gehabt, die einfach das ihren Lehrern geglaubt haben und sich dann in chronische Schmerzen reingespielt haben. Also das Mittel der Wahl ist, dass alle Gelenke, die in eine Bewegung rein können, auch rein sollen. Ja, das heißt, für einen Schlagzeuger heißt das, dass eigentlich eine schöne Schlagbewegung bis runter ins Becken gehen sollte. Wenn man im Stehen spielt und zum Beispiel dann Marimba spielt, sollte die bis runter in die Fußgelenke gehen. Dass der Körper wirklich als Ganzes mit dem Instrument tanzen kann. Das ist für den Körper am angenehmsten. Ja? Und dann ist es auf jeden Fall für den Körper auch sehr wichtig, dass man ihn komplett in der Wahrnehmung hat. Ja? Was ich zum Beispiel bei Pianisten ganz häufig beobachtet habe, dass die zwar in guten Kontakt mit ihren Händen sind, aber eigentlich ohne Beine spielen. Die Beine sind im Bewusstseinsraum gar nicht mehr drin, die Pedale sind automatisiert und eigentlich so ab Brustbein abwärts existieren sie nicht mehr. Ja? Wir glauben, bloß weil wir den Körper nicht mehr wahrnehmen, wird er schon trotzdem weiter funktionieren. Ja, natürlich tut er das, er atmet, das Herz schlägt weiter, die Verdauung tut es auch, aber die Muskeln, die man nicht mehr wahrnimmt, die werden fest. Also spürt man das Becken nicht mehr, versteift es sich. Ja? Das führt dann wieder zu einer Überbelastung von den Schultern, von den Armen, die jetzt alles alleine machen müssen, weil die Bauchmuskeln können nichts mehr tun. Die können den Pianisten nicht mehr unterstützen, was sie ja könnten. Man kann sehr, sehr schön aus der Bauchmuskulatur herausspielen. Aber dann bleiben halt nur noch die Schultern übrig. Und nach 2 Stunden tut es dann halt weh. Ja. Das führt mich zu einem weiteren großen Punkt, ist dieses Allheilmittel der Konzentration ist eine von den nächsten Seuchen im musikalischen Üben, weil man braucht Konzentration eigentlich nur in den wenigen Abschnitten im Musikerleben, wenn man tatsächlich genötigt wird oder es nötig findet, seine Technik umzustellen. Ja? Nehmen wir an, ich habe mir angewöhnt, als, sagen wir mal, Geiger, den rechten Ellenbogen zu hoch zu halten, dadurch kriege ich Schmerzen. Also muss ich meinen Bewegungsablauf umstellen. Ich muss gucken, was macht mein rechter Ellenbogen. Gut, dann suche ich mir am besten einen Spiegel und konzentriere mich einfach so lange auf den rechten Ellenbogen, bis ich merke, ah, jetzt habe ich ein Gefühl dafür, wo er hingehört. Und dann kann ich eigentlich mit dem Konzentrieren wieder aufhören. Ja? Weil wenn ich mich auf den rechten Ellenbogen konzentriere, spüre ich vielleicht den linken Fuß nicht mehr. Das heißt, ich gehe in eine sehr fragmentarische Körperwahrnehmung, wo ein Teil des Körpers enthalten ist und der Rest dann nicht mehr. Das andere, was tatsächlich toxisch an der Konzentration ist, wie gesagt, es gibt Momente im Musikerleben, wo man sie braucht. Und das sind die wenigen Momente, wo man etwas ständig beurteilen muss, was man macht, damit man es korrigieren kann. Ja? Aber das ist nur bei den hoffentlich wenigen Augenblicken der Technikumstellung notwendig. Ja? Das andere, was bei der Konzentration toxisch ist, das, worauf man sich konzentriert, wird beurteilt. Konzentriere ich mich zum Beispiel als Geiger auf meine linke Hand, beurteile ich meine linke Hand. Das mache ich dann vielleicht die Hälfte meines Spiels. Gut, denken wir das Ganze jetzt mal vom Ende her gedacht. Ich möchte ja vielleicht mal einen festen Arbeitsplatz kriegen, dafür muss ich ein Probespiel bestehen. Für das Probespiel muss ich brillieren und ich muss eine wunderbare Atmosphäre erzeugen. Und die Zuhörer, also die Jury, muss im besten Falle eine Gänsehaut kriegen, weil ich so schön musiziert habe. Aber wie schön kann ich musizieren, wenn ich die Hälfte der Zeit meine linke Hand beurteile? Dass ich sage, ach ja, na, das war nicht so gut. Ja, gestern war es besser. Gleich kommt die schwere Stelle. Ja, und ich fange die ganze Zeit an, während des Musizierens zu denken, da kommt keine bezaubernde Musik mehr bei rum. Da sind nur noch automatisierte Bewegungsabläufe mit, sagen wir mal, 80% sauberer Intonation, weil mehr ist bei dem ganzen Gefasel im Kopf nicht drin. Ja, der Kopf spricht, statt zu singen. Ja? Das heißt, Konzentration empfehle ich meinen Klienten nur im Notfall. Nur wenn sie es absolut brauchen und ansonsten hilft es nichts.
Wie ist es jetzt, also wenn ich jetzt an Konzentration als Musiker denke, dann fällt mir auch spontan natürlich ein, diese vielen Parameter, die jetzt, wenn man nicht nur alleine spielt, auch noch mitspielen. Also dieses Konzentrieren im Sinne von Notenmaterial oder Dirigent vielleicht, ne, in der Kammermusik, die Mitspieler. Wie schafft man sozusagen da die Waage, dass man sich natürlich gewissermaßen konzentriert, aber dennoch den eigenen Körper nicht aus dem Blick verliert?
Also das, was man ja mit dem Konzentrieren oft erreichen will, ist, dass man nicht abschweift. Ja, dass der Geist nicht irgendwas macht. Ja. Meine eigene Erfahrung mit Konzentrieren ist, das hilft oft nur sekundenweise und dann schweift der Geist trotzdem ab. Und ein zuverlässiges Mittel, tatsächlich in der Gegenwart und in der Situation zu bleiben und mit dem Geist und mit der Aufmerksamkeit da zu sein, ist, sich wirklich emotional mit dem eigenen Tun zu verbinden, was als Musiker möglich sein sollte. Na, wenn man eine schöne Kammermusik spielt, wo einfach schöne Melodien drin sind, eine schöne Harmonik, dann kann man doch wirklich diese Sachen ausspielen und sein Herzblut reingeben, dann schweift man auch nicht ab. Ja? Also wirklich das, was einen als Künstler ausmacht, reinzugeben, ist etwas, was die Aufmerksamkeit durchaus eine halbe Stunde halten kann. Ja? Und einfach mit ganz viel Lebensfreude Musik machen. Hm? Es gibt so ein paar moderne Stücke, wo es schwierig wird.
Und dem voran geht natürlich bei allen dieser wahnsinnig lange, häufig sehr intensive Übeprozess. Und du hast jetzt gerade das noch als zweites Thema genannt. Wo sind da, du sagst, die Übezellen, da ist 80% wirklich oder vieles sehr gefährlich sogar. Woran denkst du bei diesem Prozess dann da speziell?
Ja, wenn man das Ganze auch mal jetzt nicht vom Anfang her zum Ende denkt, sondern vom Ende zurückdenkt in die Übephase hinein. Ja? Also, was brauche ich, um ein richtig gutes Konzert, ein richtig gutes Probespiel spielen zu können? Ja? Dafür ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass ich eine hochemotionale Klangvorstellung habe, die vom ersten bis zum letzten Ton reicht. Das heißt, ich brauche eigentlich die ganze Zeit Klang in meinem Kopf, in meinem Gehirn. Ja? Von vorne bis hinten. Ansonsten brechen die Spannungsbogen immer wieder ab, wenn der Klang nicht da ist. Ja? Dann habe ich blinde Flecken in meiner Musik. Gut. Das heißt, ich muss mein Gehirn darauf, als Student oder als Übender, darauf trainieren, Klang zu produzieren. Ja? Jetzt üben die Musiker aber oft so stupides Zeug, dass man bei dem Klang gar nicht verweilen kann. Der Klang ist ungefähr so spannend wie der Sekundenzeiger von der Uhr. Ja? La 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 stundenlang. Ja, oder die Bläser. Und man hört an der miesen Qualität, die sind überhaupt nicht mit dem Klang verbunden. Die versuchen jetzt nicht, sondern das Rumgehupe. Ja, das heißt, ich gebe Luft, ich drücke ein paar Klappen und dann höre ich, was für ein Geschepper rauskommt. Das ist Standard. Und man glaubt, dass man dadurch besser wird. Ja, und hinterher sagt man, Mensch, toller Tag, heute wieder 6 Stunden geübt. Aber im Grunde genommen ist man eigentlich nur der Karriere als Taxifahrer näher gekommen. Ja? Also meine Überempfehlung ist, Übungen, aus denen man keine Musik machen kann, weil da einfach gar keine drin ist, einfach nicht zu üben. Ja, es gibt sehr viele große Musiker, die einfach keine Technik geübt haben. Beste Beispiel ist Anne-Sophie Mutter, nie Tonleitern geübt. Und mir gefällt es, was sie tut. Auch Tabea Zimmermann hat nach ihrem eigenen Bekunden nur 1 Jahr lang Technik geübt, und zwar von 4 bis 5. Danach nicht mehr. Ja? Und die Technikübungen fanden auch komplett unter Begleitung eines Lehrers statt, der darauf geachtet hat, dass sie das Zeugs nicht scheiße übt. Das ist natürlich ein Luxus. Ja? Und jetzt sagt sie, übt sie gar keine Technik mehr. Sie kommt auch mit 1 Stunde Üben am Tag hin. Ja, es gibt ein schönes Buch mit Interviews. Das heißt so Üben, Proben, Karriere oder Konzert. Ich weiß es nicht genau. Man findet es im Buchhandel. Da sind ein paar schöne Interviews drin. Da schreibt sie jedenfalls, sie weigert sich, irgendwas zu üben, was keine Musik ist. Und sie übt auch so klar, dass beim Üben keine Fehler auftreten. Das wäre das Nächste, was empfehlenswert ist, keine Fehler zu üben. Na, das weiß, wenn man sich irgendwas anguckt und man denkt, das könnte jetzt fehlerhaft werden, dass man da vielleicht erstmal im Tempo runtergeht, um sich den Speicher nicht voll zu müllen. Ja. Gut, das wäre meine erste Überempfehlung, dass man sich mal durch den Kopf gehen lässt, ob stupide Mechanisierungsübungen tatsächlich hilfreich auf dem Weg zur Karriere sind. Weil wenn man mechanisiert im Probespiel abliefert, geht an genau den Stellen die Intonation daneben. Und man kann einfach auch keinen mehr begeistern. Das Doofe ist, mit Mechanisierungsübung wird man die ersten Semester im Studium besser. Ja, man erlangt mehr Fähigkeiten, es gibt mehr Geläufigkeit. Die Frage ist aber, ob man sein Ziel erreicht. Ich vergleiche die Situation ganz gerne mit jemandem, der auf einen richtig hohen Berg hinauf will. Und er macht einfach die ersten Tage große Fortschritte und die ersten 1000 Meter laufen gut, die ersten 2000, die ersten 3000 Meter und bei 5000 Meter kommt man plötzlich an die Schneegrenze und stellt fest, Mist, ich habe Sandalen an. Das heißt, bis zum Gipfel wird man nie vordringen, aber das Dilemma war eigentlich schon im ersten Meter des Aufstiegs klar. Es war klar, dass man dort oben nicht ankommt, weil man hat halt die falschen Schuhe an. Ja, das heißt, es ist die falsche Fortbewegungsstrategie. Und die Bewegung, mit der oft Erstsemestern das Vorwärtskommen verordnet wird, nämlich mit Etüden und Tonleitern, führen nach meiner Erfahrung ganz oft dazu, dass irgendwann im 7., 8. Semester plötzlich ein Stau auftritt. Dass man sein Probespielstück hat und man merkt, Mist, das wird nicht mehr besser. Ja, ich habe jetzt hier am Anfang, merke ich, da kommen ein paar Töne nicht, die übe ich, dann sind die besser geworden, aber was anderes ist in der Zeit schlechter geworden. Und eigentlich bleibt das Niveau ständig gleich und man weiß, aber es reicht nicht. Ja? Und dann geht die Verzweiflung echt heftig los. Ich habe so viele Studierende vor mir sitzen gehabt, die einfach hemmungslos geweint haben, aus genau diesen Gründen. Ah, ich übe jeden Tag 6 Stunden, aber es wird einfach nicht mehr besser. So, und tatsächlich sind die falschen Übungen, das falsche Training des Gehirns für diesen Lernstau verantwortlich. Die kommen auch aus dieser Falle ohne eine Hilfe auch nicht mehr raus. Besser wäre es, den Mist überhaupt nie geübt zu haben. Gut. Wo wir schon dabei sind, habe ich noch eine weitere Überempfehlung. Ja? Was nämlich das Erarbeiten von neuen Stücken angeht. Oft kriegen die Leute irgendwie die Notwendigkeit, ich will ein neues Stück lernen, vielleicht interessiert man sich selber, vielleicht hat es der Lehrer gesagt, irgendwie gibt es ein neues Stück, aus welchen Gründen auch immer. Und der normale Musiker wird Folgendes tun. Das Stück ist neu und dem Musiker ist noch nicht ganz klar, wie es klingen soll. Und er stellt die Noten aufs Pult und fängt an, es durchzufingern. Ja, und hört zu. Das heißt, in dem Moment ist die Strategie im Gehirn, ich benutze automatisierte Bewegungsabläufe, höre zu, beurteile, korrigiere. Ja? Gut. Wenn man jetzt das Ganze wieder vom Ende her denkt, wenn ich das Stück abliefere, jetzt als vielleicht schönes Solokonzert, will ich dann zuhören, beurteilen und korrigieren haben und automatisierte Bewegungsabläufe. All diese 4 Dinge will ich nicht haben, weil sie natürlich mein Musizieren stören. Ja? Automatisierte Bewegungsabläufe werden kein Feuer, keine Spannung erzeugen und zuhören und nachkorrigieren, ja, kann nicht gut sein. Für Qualität. Ja? Man kann sowieso im Konzert nichts mehr korrigieren. Ja? Ist die Gurke gespielt, ist sie gespielt. Dann kann man nichts mehr machen. Ja? Das heißt, das, was ich, sagen wir mal, in der ersten Woche des Übens mit dem neuen Stück mache, was mein Gehirn angeht, will ich auf der Bühne nicht mehr haben. Das heißt, ich muss im Übeprozess alles, was ich da am Anfang gelernt habe, was meine Hirnstrategien angeht, wieder rauslernen. Ist wahnsinnig zeitraubend. Jetzt könnte man das Ganze zum Beispiel ganz anders angehen, dass man zum Beispiel sagt, jetzt als Geiger oder als Instrumentalist, oder dass man sagt, ja, ich will jetzt ein neues Stück mehr erarbeiten, also lasse ich den Koffer zu. Ich lasse mein Instrument in der Ecke stehen, weil ich brauche als erstes die Musik. Ja? Dann kann man zum Beispiel sagen, ja, ich nehme jetzt mal die Noten oder ich höre es mir einfach mal in 3, 4 verschiedenen Varianten an. Ne, es gibt ein paar Aufnahmen, es gibt ein paar schöne Videos bei YouTube. Ja, ich höre mir einfach das Stück an und wenn ich irgendwo eine Unklarheit habe, ob ich wirklich die Töne verstanden habe, und das heißt nicht im musikalischen Sinne, dass ich den Sinn der Töne verstanden habe, sondern die Töne an sich, dass ich einfach weiß, das sind die Intervalle. Also gerade bei ein bisschen moderneren Komponisten wie Bartok sind oft die Musizierenden gar nicht in der Lage, die Töne zu singen. Ganz oft erlebt bei zum Beispiel Bratschisten, die haben in der zweiten Runde ihren Bartok zu spielen. Und wenn man denen mal sagt, komm, sing mal die ersten vier Takte durch, dann sind oft schon 3-4 falsche Töne dabei. Ja? Und trotzdem üben sie das Ding durch. Es ist ihnen auch gar nicht bewusst, dass sie die Töne nicht können. Ja? Gut. Um da wieder in der Übstrategie zu bleiben. Das Erste ist, erstmal die Sachen zu hören. Und wenn es keine Aufnahmen gibt oder als nächsten Schritt, einfach erstmal alles durchzusingen. Wenn man es stimmlich wirklich alles singen kann, dann kann man sich 100% sicher sein, die Intervalle auch alle zu kennen. Ja? Und wenn man meint, ah, jetzt kann ich alles singen, wird man staunen, wie intonationssicher man plötzlich ist. Ja? Das heißt, man beschäftigt sich erstmal vielleicht eine Woche mit dem Stück und dann macht man den Instrumentenkasten auf. Ja? Vorher nimmt man die Geige gar nicht in die Hand. Ja? Erst die Musik, dann anfangen zu üben, dann kann man auch sofort Musik machen und mit Klangvorstellung üben. Und im Endeffekt kostet es nur vielleicht die Hälfte oder ein Drittel der Zeit. Obwohl es einem am Anfang echt langsam vorkommt, ist es tatsächlich der schnellere Weg. Ja. Vielleicht noch als eine kleine Anekdote, was diese Übestrategien angeht. Ich hatte auch eine Flötenstudentin, die mal in einem Unterricht weinend vor mir saß und sagte, ja, ich bereite jetzt mein Abschlusskonzert an der Hochschule vor und ich habe hier ein modernes Stück, das übe ich jetzt seit 5 Wochen und die ersten 4 Wochen ist es immer besser geworden und jetzt wird es nicht mehr besser, egal was ich tue. Ja? Und sie weinte. Und ich habe es mir dann vorspielen lassen und man konnte wirklich hören, die Klappen, die Luftführung, das ist alles nicht präzise koordiniert. Und auch die Intonation war nicht sauber. Ich war mir sofort im Klaren, dass sie keine Klangvorstellung hat, die klar ist, sondern sie bläst rein und drückt Klappen. Und da ist einfach qualitativ an einer bestimmten Stelle ist einfach Ende, da wird es nicht mehr besser. Gut. Ich habe sie dann auch 1-2 Takte singen lassen. Das konnte sie gar nicht, weil sie einfach die Intervalle nicht konnte. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, Flöte spielen brauchst du nicht. Nimm dir das Stück und sing erstmal alles durch. Wenn du jedes Intervall, jeden Triller aussingen kannst, Tempo ist vollkommen egal. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man sich mit Klangvorstellung beschäftigt. Auch wenn man es im halben oder im Dritteltempo durchsingt, ist es genauso wertvoll wie im Originaltempo. Man kann dann mühelos ins Originaltempo switchen. Das Gehirn macht das dann schon. Ja, also das zu der Frage, wie komme ich zu einer schnellen Klangvorstellung? Einfach ganz langsam üben, sehr, sehr sauber, alle Töne voneinander abgesetzt. Also abgesetzt deshalb, man will kein Glissando im Kopf haben, sondern man will Legato haben. Und jetzt bei Legato auf der Geige, da müssen die Finger jeden Ton in der Mitte treffen. Bei Glissando wissen sie nicht, wo sie hin sollen. Okay, das kurz als Abschweif. Ich war eben noch bei meiner Flötenspielerin. Ich schweife gerne ab, aber ich komme auch zurück.
Dafür ist so ein Podcast-Format genau das Richtige.
Gut. Besagte Flötenspielerin hat dann die Sachen durchgesungen. Und dann kam sie nach ihrem Abschlusskonzert noch mal zu mir und sagte, wow, es hat super geklappt. Ich habe das Ding super gut spielen können. Es war das sicherste von allen Stücken, die ich gespielt habe. Und es war auch wirklich in der Qualität, wie ich es haben wollte. So, und ich super, herzlichen Glückwunsch. Auch Glückwunsch, dass du endlich aus der Hochschule rauskommst. Das ist ja auch mal schön. Und gut, ich dachte, alles ist gut, sie hat es kapiert. Ja? Ein Jahr später rief sie an und sagte, Pete, ich brauche Unterstützung für Probespielvorbereitung. Ne? Und da war sie wieder, ne? Und sagte, okay, erste Runde Mozart-Flötenkonzert. Ja? Und packte wieder aus, spielte und ich hörte wieder, sie pustet rein und drückt Klappen. Die Klangvorstellung ist nicht da. Ich hatte wirklich damit gerechnet, nach der Erfahrung, die sie gemacht hat, jetzt müsste es doch sitzen. Nein, die Rückfallquote ist riesig. Ja? Die Leute üben so vor sich hin und dann sitzen sie wieder in den gleichen Übemustern, die sie in den ersten 10 Jahren ihres Lebens gemacht haben. Und selbst wenn sie mit einer neuen Übetechnik riesige Erfolge haben, die Rückfallgefahr bleibt noch jahrelang erhalten, dass sie wieder in hirnloses Rumgeschrammel verfallen von Musik, die überhaupt keine ausreichende Qualität hat. Sie schrammeln vor sich hin.
Gibt es da irgendwelche Vorgehensweisen, wie man das möglichst vermeiden kann?
Ja, sich zum Beispiel wirklich das Ganze mal logisch zu durchdenken. Zum Beispiel auch von hinten her. Ich kenne so viele Leute, die im Orchester spielen und wenn ich die mal treffe, ich frage die immer, heutzutage, wen nehmt ihr weiter in die zweite Runde? Wer gewinnt bei euch ein Probespiel? Gibt es die Möglichkeit, dass ein guter, talentierter, sauber spielender Handwerker bei euch einen Job kriegt? Oder muss es ein Künstler sein? Und die Leute sagen alle einhellig, nein, Handwerker stellen wir nicht mehr an. Die haben bei uns keine Chance. Ohne eine Gänsehaut bist du nach der ersten Runde raus. Dann kannst du einpacken und zusammenpacken und nach Hause gehen. Ja? Das ist einfach heute der Qualitätsstandard. Ist so. Gut. Und wenn man sich bewusst macht, okay, das ist mein Ziel, darauf arbeite ich hin, dann muss man sich einfach mal mit der Tatsache konfrontieren, dass man hirnloses vor sich hingeschrammel einfach nicht mehr üben darf. Weil alles, was man ins Gehirn reinstopft, wird das Gehirn auch wieder ausspucken. Ja? Mache ich emotionslose Bewegungsautomatismen, wird das im Probespiel wieder auftauchen. Ja? Und das taucht auch regelmäßig immer wieder bei diesen Probespielstücken auf. Ja? Also zum Beispiel ein super Beispiel ist Probespielstück für Cello, erste Runde. Haydn Cello-Konzert. Wo es immer zusammenbricht, ist, wenn es ein Stück weiter fortschreitet. Das ist der erste hohe Ton. Da gucken sie alle aufs Griffbrett und haben Intonationsschwierigkeiten, weil statt den Ton sauber zu projizieren, vertrauen sie da eher den Augen. Ja, und danach wird es noch schlimmer. Ja, da spielen 80% Fingerautomatismen. Ja, kaum jemand macht da noch Musik, sondern sie hoffen drauf, dass es doch durchlaufen wird und die Finger wissen hoffentlich, wie es geht. Ja, und da treten dann die ersten großen Intonationsgurken auf. Und das Ding ist einfach falsch geübt. Man hätte das einfach mal langsam durchsingen müssen, mit einer großen Emotion, mit großem Herz, mit einem schönen Spannungsbogen, statt es einfach immer wieder und immer wieder durchzugurken, einmal schlechter als das andere. Ja? Wenn man sich wirklich klar macht, was muss ich im Endeffekt abliefern, dann ergeben sich daraus auch die Übestrategien. Man muss immer mit Herz üben, man muss immer mit Klang üben. Alles andere hat gar keinen Sinn. Ja? Einfach reinhupen ins Instrument ist schädlich. Ja? Dann übt man 6 Stunden und ist schlechter, als man vorher war.
Das heißt im Grunde, die 2 Dinge, die du jetzt genannt hast, tragen natürlich dazu bei, dass man auch jetzt vor allem wegen dieses wichtigen Übeprozesses dafür sorgt, dass der Körper nicht übermäßig verschleißt, dass man sich da nichts Falsches einübt, dass man später sozusagen keine richtigen, auch körperlichen, schwerwiegenden Probleme natürlich dafür bekommt. Denn die Arbeit ist ja doch echt ziemlich anstrengend. Man muss wahnsinnig viel üben, man muss wahnsinnig hart arbeiten. Und gerade auch das Problem, was ich denke, viele jetzt auch sehen, ist, die Schwierigkeit, dieses Vertrauen zu haben, dass das, was man denkt, was eigentlich ja mit nichts tun zu tun hat, nämlich nicht jetzt aktiv sofort beginnen zu üben, sondern also praktisch, handwerklich, sondern dieses das Stück anschauen, so wie du es gerade sagtest, ne, sich mit dem Stück vertraut machen. Viele denken wahrscheinlich häufig, diese Ruhe auch nicht zu haben, weil man ja, sehr schnell und sehr viel Höchstleistung vollbringen muss. Was mich total interessiert hat, denn als wir geschrieben haben, dass wir uns heute hier treffen und ich dann auch ja ein bisschen noch überlegt habe, wie wir das damals so gemacht haben an der Hochschule, du hast mit uns sehr viele Haltungsübungen auch gemacht.
Ja,
und,
ja.
Da nanntest du plötzlich so ein Thema, was ich damals zumindest nicht so aktiv wahrgenommen habe, dass das auch zu diesem ganzen Bereich gehört. Du sagst, viele deiner Klienten kommen jetzt mittlerweile auch zu dir, um ja eine aktive Leistungssteigerung des Gehirns zu erreichen, um einfach in kürzerer Zeit mehr leisten zu können. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, worum es da geht?
Ja, einerseits um in kürzester Zeit mehr leisten zu können. Also klar, die Lernfähigkeit, es geht darum, die Lernprozesse zu säubern. Ja. So eilig mit der Leistungsfähigkeit haben sie es meistens nicht. Also manchmal bereiten sie Wettbewerbe vor. Aber ganz viele kommen auch wegen Probespiel und da sind die Stücke längst bekannt. Die müssen dann nicht schnell gelernt werden, sondern die müssen sauber geputzt werden. Ja. Da geht es dann darum, die ganzen Übefehler ausfindig zu machen und so ein paar von den Klassikern habe ich ja schon genannt. Und dann ist einerseits für die Leistungsfähigkeit wichtig, dass sie neben ihrer, sagen wir mal, Primärfähigkeit, nämlich des Musikmachens, auch andere Fähigkeiten besitzen sollten, nämlich zum Beispiel eine schöne Atmosphäre zu gestalten, wenn sie es denn möchten, mit den Zuhörern zu kommunizieren, während sie spielen, dass auch im Publikum ein Kontakt entsteht. Dann auch sowas, eine Metafähigkeit ist einfach auch sicheres Auftreten. So einfach auch schlichtweg eine körperliche Kraft und Stabilität zu haben. Dann geht es auch darum, bestimmte Identitäten sehr schnell verkörpern zu können. Zum Beispiel, wenn man ein Solokonzert vorspielt, was man in den ersten zwei Runden im Probespiel machen muss, muss man den Solisten verkörpern oder die Solistin. Die Solistin ist ganz klar im hohen Rang. Ja, das ist die ranghöchste Person im Raum. Ja? Und die hat man gefälligst darzustellen oder man hat sie zu sein. Ja? In Wirklichkeit ist aber die Jury im höheren Rang, weil die entscheiden darüber, ob man einen Job kriegt oder nicht. Gut, das heißt, da gibt es einen Rollenkonflikt. Das, was dann, wenn der zum Beispiel nicht gelöst ist, als Effekt stattfindet, ist, dass dann Klienten kommen, die sagen, im Konzert spiele ich eigentlich immer relativ sicher, aber im Probespiel passieren lauter schreckliche Töne, die ich nicht will. Und da ist meistens die Rangthematik dahinter, dass sie ihre wirkliche Solistenidentität nicht finden können. Und da muss man dann zum Beispiel an der stabilen Künstleridentität arbeiten, dass sie in der Lage sind, innerhalb von 5 Sekunden da reinzufinden und auch wieder rauszufinden. Ja, das sind dann zum Beispiel solche Metathemen, die einfach sehr, sehr viel mit Leistungsfähigkeit auf der Bühne und wenn es drauf ankommt, zu tun hat. Ja.
Wenn man gerade jetzt an dem Thema mal anknüpft und man denkt an solche Momente, wie seine Rolle da zu finden auf der Bühne oder auch die Präsenz, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man mal Mäuschen ist in einer deiner Unterrichtsstunden? Also wie stellt man sich sozusagen die praktische Arbeit mit dir zusammen an so einem Thema vor?
Ja, ich erfrage dann natürlich, was die Leute selber für Strategien haben, was sie dort verkörpern wollen oder was sie dort zeigen wollen oder produzieren wollen. Und ja, oft hört man dann Strategien, wo man denkt, puh, besser nicht. Ja? Also viele sagen dann, ja, ich will den Leuten zeigen, was ich gelernt habe. Ja, das geht natürlich nicht. Ja, also das Publikum will nicht sehen, was der Musiker gelernt hat, sondern der will einen schönen Abend haben. Und da gehört eine tolle Stimmung mit dazu, da gehört mit zu, dass die Musik ergreifend war. Vielleicht hat man vor Rührung ein bisschen geweint, aber man will nicht sagen, ja, schön, der hat ja schön gespielt, bestimmt ist er ein braver Student gewesen. Ja? Das heißt, das sind einfach Strategien, die für die erste Liga nicht funktionieren. Ja, oder manche anderen sagen, ja, ich gehe zum Probespiel und kämpfe und will der Beste sein. Das haut auch nicht hin. Oder ich werde dafür sorgen, dass ich gewinne oder sowas. Und Strategien, die gut funktionieren, also so eine Unterrichtsstunde läuft dann so ab, dass ich mit den Leuten dann wirklich überlege, was möchtest du verkörpern? Ja? Zum Beispiel eine spannende Frage ist auch, sicherlich muss man eine hohe Emotionalität verkörpern. Das gehört zur Musik immer dazu. Aber was will man noch verkörpern? Vielleicht Sensitivität? Will man zum Beispiel auch eine bestimmte Erotik verkörpern? Für Sänger ist das ein absolutes Muss. Ja, also ein Opernsänger ohne erotische Identität ist gar nicht denkbar. Für einen Instrumentalisten mag es vielleicht gerade noch so gehen, aber da stellt sich auch die Frage, ob das Sinn macht. Kann man ohne jegliche Erotik einen Brahms spielen auf der Geige? Aus meiner Sicht nicht. Ein Bach mag vielleicht gerade noch gehen, aber Brahms nicht. Ja? Und so kann man in der Arbeit mit demjenigen dann zusammensuchen, was soll denn dort abgeliefert werden? Und dann kann man auch mit dem zusammensuchen, was sind noch die Störfaktoren. Ja. Störfaktoren wären dann zum Beispiel, ja, meine Atmung läuft nicht mehr rund, ich werde fest. In meinem Kopf spricht immer der innere Kritiker zu mir. Das ist zum Beispiel wahnsinnig populär, dass sie diesen inneren Kritiker im Kopf haben. Haben bestimmt 70-80% meiner Klienten haben diesen nervig dazwischen quasselnden inneren Kritiker. Und da muss man natürlich dann anfangen zu üben, um den wieder rauszukriegen. Weil das Doofe ist, der ist ja reingeübt worden. Man hat den ja in den ersten Semestern zusammen mit seinen ganzen technischen Übungen tatsächlich da reingeübt. Und jetzt nervt er vor sich hin. Aber der hätte da nicht reingemusst. Die meisten denken, sie hätten ein psychologisches Problem. Aber das ist es gar nicht. Nein, sie ernten einfach nur das, was sie gesät haben. Ja? Der innere Kritiker ist ja jahrelang gefüttert worden. Ja, die Professoren haben ja auch gesagt, ja Mensch, hör dir doch mal zu, du musst dir einfach besser zuhören. Ja, und du musst auch kritisch sein gegenüber dem, was du da machst. Ja, ja, und das rächt sich eines Tages. Ja, also in diesen Unterrichtsstunden ist es sehr viel Arbeit, erstmal zu gucken, was sind denn die alten Strategien und machen die überhaupt Sinn? Ja, zum Beispiel populäre Strategien sind, als Geiger auf die Finger und aufs Griffbrett zu gucken. Macht das Sinn? Kann das irgendwas an Qualität verbessern? Und warum macht man das überhaupt? Weil das machen 80% der Geiger. In manchen Hochschulklassen machen es 100%. Ja? Aber auf die Finger gucken, wird nicht wirklich irgendwas helfen. Weil so genau sind die Augen nicht, dass sie tatsächlich auf ein Zehntel Millimeter genau gucken könnten. Also, ja, auf dem Klavier, wenn man einen Sprung über 4 Oktaven macht, dann kann man vielleicht auf die Taste gucken und das hilft. Und dann trifft man auch die richtige. Aber doch nicht bei der Geige. Ja, trotzdem gucken alle da drauf. Und von diesen unbewussten Strategien gibt es einfach zig. Und die mal alle wirklich ans Licht zu zerren und sagen, machen die überhaupt Sinn? Und wollen wir uns zusammen was überlegen, dass wir was Besseres finden, was dich mehr unterstützt? Das ist ein großer Teil der Arbeit. Also alles, was einfach aus Gewohnheit unbewusst stattfindet, einfach mal hervorholen und gucken, gibt es einfach nützlichere Alternativen? Oder ist das, was man seit Jahren tut, vielleicht sogar schädlich? Und das ist es oft genug.
Wenn man jetzt in Kombination dessen, was du gerade gesagt hast, also die richtige Strategie, das richtige Bewusstsein, das bei sich sein und natürlich auch die Gefahren, die beim Üben, stundenlang üben und jahrelang üben im Studium und dann auch in der Profikarriere natürlich gefährlich sind, wirkt sich das, was du jetzt sagst, auch darauf aus, wie vielleicht so ein optimaler Überalltag, der ja dann auch irgendwie Auswirkungen auf so einen Studienverlauf hat, aussehen sollte? Also du bist dann offensichtlich kein solcher Fan, dieses 8 Stunden im Überraum sitzen und Nein. Hier Tonleitern schreddern, sondern?
Ist ja vollkommen sinnlos. Also die Aufmerksamkeit oder die Lernfähigkeit reicht sowieso keine 8 Stunden. Ja, also selbstverständlich wirkt es sich auf die Arbeit im Übebunker aus. Und ja, da geht es einfach darum, sehr schön Musik zu machen. Und in meiner 20-jährigen Hochschulzeit habe ich die Schüler auch immer wieder aufgefordert, in besseres Üben zu gehen und vor allem auch andere Musizierstrategien anzuwenden. Und oft haben sie dann am Ende einer Unterrichtsstunde richtig toll gespielt. Sehr, sehr emotional, sehr, sehr sauber, sehr musikalisch, sehr kreativ. Und dann kamen sie nächste Woche wieder und es war wieder genauso schlecht wie vorher. Und das Problem war, dass sie vorher beim Hauptfachlehrer waren, der ihnen wieder dieses ganze technische Denken, hier musst du mehr Bogen geben, da musst du mehr dieses machen, setz den Finger mal noch ein bisschen anders auf. Und dann denken sie wieder nur noch technisch. Und der gesamte Zauber ist verloren gegangen wieder. Ja? Dann bringe ich in der Stunde wieder den Zauber zurück. Der Lehrer macht es wieder kaputt. Das kann ein Semester lang hin und her gehen. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum ich gekündigt habe. Ich habe es nicht mehr ertragen.
Und du sprichst auch dann von, wenn wir an diesen langen Übetag denken, der ja für viele echt einfach noch an der Tagesordnung ist. Wie lange ist denn so ein Zeitraum, in dem man sagen kann, man kann effektiv üben, mit dem Kopf auch? Wie lange ist der bei der Sache und wie lange müsste man unter Umständen dann mal pausieren? Oder also so, wenn man ein bisschen an die Leistungsfähigkeit auch nicht nur des Körpers, der kann ja offensichtlich 8 Stunden im Raum sitzen und irgendwas tun, aber wie lange ist das denn mit dem Gehirn so? Also was wäre da ein guter Zeitraum, wenn man sich jetzt mal so eine kleine Empfehlung vielleicht überlegen könnte an die Übenden?
Ja, jetzt gibt's ja manchmal Übesituationen, wo man einfach eine Mucke angeboten kriegt. Da ruft jemand an und sagt, hier, komm, wir spielen, keine Ahnung, Frau ohne Schatten. In 3 Tagen ist Aufführung. Kannst du es dir bis dahin drauf schaffen? Und man denkt, oh Gott, noch nie gespielt. Ne? Auwei, das wird hart. Da muss man sich natürlich durch jede Menge Noten hindurch wühlen. Und da kann man nicht mehr auf Top-Qualität üben, weil die Zeitspanne ist zu kurz. Man wird pfuschen müssen. So. Und da kann man sich das wirklich so sagen, ja, okay, ich nehme mir für den Tag 6 Stunden Übezeit, 2 morgens, irgendwie dann vielleicht noch mittags 2, dann irgendwie abends so. Und abends lasse ich das Ding einfach durchlaufen und blätter noch ein bisschen in den Noten. So, ne? Das heißt, da wird der Pfusch mit einkalkuliert und da wird einfach dann sehr, sehr viel geübt, dass man abliefern kann. So, aber da geht es einfach darum, man strebt ja gar nicht allererste Qualität an. Ja? Die Sachen, die man dann wirklich für einen Wettbewerb oder für ein Probespiel oder für ein tolles Konzert oder so braucht, die muss man natürlich ganz anders üben. Ja? Und das heißt mit sehr vielen Unterbrechungen. Ich würde empfehlen, ungefähr 50% des Übens ohne Instrument. Das heißt mental, in der Klangvorstellung und wenn die Klangvorstellung gut funktioniert, auch mit der Bewegungsvorstellung, dass man sich alles, was man tut, vor das geistige Auge, das geistige Ohr und das geistige Körpergefühl, allerdings nicht in der gleichen Reihenfolge, vor das geistige Ohr, das geistige Körpergefühl und dann das geistige Auge, von der Hierarchie her. weil das Ohr ist das Wichtigste. Ohne Klangvorstellung ist alles andere wertlos. Jedenfalls, wenn man Top-Qualität erreichen will. Ja? Wenn man zum FC Bayern will, dann unbedingt Klangvorstellung. Wenn man nur zum VfL Gütersloh will.
Shoutout an Gütersloh, wenn wir Hörer da haben. Alles gut.
Ja, ich bin selber Ostwestfale, man mag es mir nachsehen. Ja, da macht es dann Sinn, die Übezeiten kürzer zu halten. Also auf keinen Fall länger als eine halbe Stunde am Stück. Und dann eine gute Pause von 10 Minuten mindestens, bis man das Gefühl hat, oh, ich könnte jetzt mal wieder. So. Weil sobald Ermüdung eintritt, wird man dann zweitklassige Töne ins Gehirn einspeisen. Und das will man ja gar nicht. Also man will nur allererste Qualität eigentlich in den Speicher haben, weil wenn nichts anderes drin ist, wird auch nur allererste Qualität rauskommen. Ne? Wenn jede Menge Grütze drin ist, dann in der Stresssituation kommt dann wieder der ganze Murks zum Vorschein, den man da irgendwann mal reingespielt hat. Also für den ganzen Tag, wenn es eine Probensituation gibt, da kann einfach es vorkommen, dass man vielleicht auch mal 4 Stunden am Tag proben muss. Das kann man nicht umgehen. Dann ist das halt so. Aber üben, also für den Qualitätserhalt ist eigentlich bei den meisten Musikern 1 Stunde ausreichend pro Tag. Mehr muss gar nicht sein. Und wenn es auf Projekte hingeht, dann einfach so ein bisschen mehr. Ja, vielleicht 2 oder 3. Bei den meisten macht mehr als 4 keinen Sinn, weil dann einfach nicht mehr die Qualität produziert werden kann, die man gerne hätte.
Wenn es nötig ist, in irgendwelchen Formen, ist es möglich, das zu trainieren, dass man das verlängern kann in irgendeiner Form? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Weil viele sind natürlich daran interessiert, ne? Wenn es dann gerade auf Projekte hingeht, gerade wenn man als Freelancer vielleicht arbeitet, muss häufig irgendwelche Projekte auch spontan stemmen. Man will ja zumindest versuchen, nicht dauernd in dieser Situation zu sein, den Pfusch quasi schon von vornherein in so hohem Maß mit einzuplanen. Gibt es in irgendeiner Form die Möglichkeit, eine Technik zu entwickeln, um diese Leistungsfähigkeit des Übens in irgendeiner Form zu dehnen?
Ja, Langsamkeit. Langsamkeit und eine sehr hohe Bewusstheit, eine sehr hohe Verschmelzung mit der Musik. Ja? Wenn ich einfach nur la 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 und das bedeutet mir nichts, dann bleibt es auch im Speicher nicht hängen. Wenn ich denke, ja da 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 und bin mit Geist und Herz und allem dabei, dann identifiziert mein Organismus das als wichtig und dann wird es auch eingespeichert. Na, dann wird gesagt, oh, das müssen wir im Gedächtnis behalten, weil das war ja ganz wichtig und ganz aufregend. So. Also so eine geistige Nüchternheit ist dem Üben nicht zuträglich. Ja? Also wenn man sich selber suggerieren kann, dass das jetzt toll und wichtig ist und Herzblut reingeben und dann einfach nicht zu schnell üben. Ja. Und keine Fehler üben.
Also schon genauer auch überlegen, was sozusagen reinkommt in den Kopf oder in den Bewegungsapparat und so weiter. Vorher schon filtern. Naja,
ich glaube, das größte Missverständnis beim Üben ist, dass man immer noch denkt, man müsste Geige üben oder Klavier üben oder Marimba üben. Aber wenn man wirklich da angekommen ist, dass man sich wirklich schon mit sehr anspruchsvollen Stücken befassen kann, dann kann man schon längst Marimba spielen. Und man kann auch längst Geige spielen und auch Cello oder was weiß ich was. Das heißt, man muss dann gar nicht mehr Cello üben, sondern man muss das Gehirn üben. Ja? Und dass man auch gar nicht sagt, ja, ich muss jetzt möglichst viel auf meinem Cello herumschrammeln, so, weil das ist gut, weil ich muss ja Cello üben. Nein. Ja, wenn du nicht Cello spielen kannst, dann brauchst du das Konzert auch gar nicht erst anfangen. Aber wenn du Cello spielen kannst, dann üb dein Gehirn. Weil das Gehirn muss perfekt vorbereitet sein, nicht deine automatisierten Finger. Ja, also man muss nicht die Muskeln üben, man muss das Gehirn üben.
Das ist eine super Message zum Schluss. Ich würde gerne am Schluss noch ein Thema anreißen, weil einfach ich mir vorstellen kann, das hast du vorhin schon angesprochen, aber für jetzt Leute, die deine Arbeit vielleicht noch nicht kennen, ist das einfach wahnsinnig spannend. Nur so ein kleiner Side-Talk. Wie genau ist es denn möglich? Also bestimmt sind so viele Brillenträger unter den Hörern. Und ich weiß noch, als wir uns in der Hochschule kennengelernt haben, war das so ein Thema, wo ich echt dachte, wie abgefahren. Wie kann man denn irgendwie ohne irgendwie Brille oder irgendeinen Eingriff auf die Sehfähigkeit Einfluss nehmen? Oder andersrum, wie kann irgendeine Art von Verhalten die Sehfähigkeit negativ erstmal beeinflussen, dass sowas nötig ist?
Ja, also es gibt ja Faktoren, also wenn man kurzsichtig wird, wenn man weitsichtig wird, ich spreche jetzt nicht von der Altersweitsichtigkeit, weil das hat tatsächlich was mit dem Flexibilitätsverlust der Linse zu tun. Das ist einfach auch so eine Alterserscheinung, wie man hat mit 50 nicht mehr die Kondition wie mit 25. Der Körper gibt einfach Ressourcen ab. Aber das, was man schon in jungen Jahren hat, Hornhautverkrümmung, Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, hat oft mit der Deformation des Augapfels zu tun. Und was die Medizin mittlerweile schon ausgemacht hat, ist, wenn Kinder nicht genug nach draußen gehen und immer nur in geschlossenen Räumen bleiben, ganz viel auf Bildschirme, Computer oder Bücher gucken, dann deformiert sich der Augapfel. Und einer der Gründe ist, weil sie das periphere Sehen nicht nutzen. Sie gucken immer in der Mitte und sie gucken punktuell. Ja? Punktuelles Sehen geht mit der Gehirngewohnheit des Konzentrierens einher. Na, sobald man sich konzentriert, guckt man punktuell. Und das heißt nicht mehr räumlich und auch nicht mehr peripher. Ja? Wenn man die Kinder jetzt nach draußen schickt und sagt, komm, spiel erstmal hier draußen eine Stunde mit den Leuten, dann spielt man Ball, dann muss man räumlich gucken. Ja, und man muss auch gucken, ah, da steht einer 20 Meter weg, aber im rechten Augenwinkel steht auch einer und da links, der könnte jetzt auch mal einen Ball werfen, dann muss man in die Peripherie gehen. Und dann wird das Gehirn ganz anders die Augen steuern. Und zwar wird es die Augenmuskeln sehr, sehr viel flexibler halten. Durch das stundenlange punktuelle Sehen verhärten sich die Augenmuskeln und es verhärten sich kleine Muskelchen am Hinterkopf, die dann insgesamt zu einer Verkrampfung des Sehapparats führen. Und irgendwann sind die Augen so verkrampft, dass sie dauerhaft deformiert bleiben. Und wenn man jetzt mit Methoden arbeitet, um die Sehkraft wieder zu verbessern, sind Augenentspannungsübungen super. Ja. Das kann man einfach machen, indem man die Augen abdeckt, sich da schön reindenkt und verschiedene Entspannungsübungen macht. Führt jetzt etwas zu weit, das auszuführen. Aber man kann auch ganz bewusst im normalen Sehalltag auch das periphere Sehen und das räumliche Sehen stärken. Ja? Jetzt zum Beispiel sitze ich dir gegenüber, Max. Jetzt könnte ich mir einen Punkt zum Beispiel in deinem Gesicht suchen, vielleicht ein Auge, und dich punktuell angucken. Dann würde ich einen Punkt im Gesicht fixieren, machen die meisten. Mhm. Ich könnte aber jetzt auch, wenn ich das räumliche Sehen haben will, kann ich mir den gesamten Max-Körper angucken und bin dann sozusagen im Sehen beider Augen, die das Bild von beiden Augen zum räumlichen Bild verbinden. Dann sehe ich ganz am linken Rand von meinem Bild noch eine Topfpflanze und am rechten auch noch und da ist eine Tür. Und wenn ich mir das alles ins Bewusstsein hole, dann habe ich peripheres Sehen. Das heißt, ich mache den Sichtbereich auf 180 Grad auf. Es geht sogar etwas mehr, es geht in fast 210 Grad. Ja? Und das kann man sich einfach angewöhnen zu trainieren und davon werden tatsächlich die Augen besser.
Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man das probiert, weil man das Gefühl hat, man schaut jemanden gar nicht wirklich an. Ne? Alles wirkt etwas verschwommen und so, aber das muss man im Grunde einfach vorher wissen. Ich habe so das Gefühl, ich habe es gerade ausprobiert, ich schaue dann zwar in deine Richtung so, aber irgendwie gucke ich dich gar nicht so wirklich mehr an, sondern sehe irgendwie alles so ein bisschen. Ne? Aber im Grunde bist du natürlich sichtbar.
Ich bin da und es ist auch nicht so, dass der emotionale Kontakt abreißt. Aber was für manche Leute am Anfang ein Stück weit verstörend ist, wenn sie mit neuen Wahrnehmungsmustern arbeiten, ist, wenn ich jetzt so stark in die Peripherie gehe und so stark ins räumliche Sehen, raus aus dem punktuellen Sehen, vielleicht bin ich auch noch sehr, sehr gut in meinem Körper und mit meiner Körperschwingung verbunden, alles gleichzeitig, dann wird mein Gehirn langsamer. Das heißt, dann sehe ich dich als mein Gegenüber, aber ich denke nicht mehr so viel über dich nach. Das heißt, ich beurteile dich nicht mehr so viel, sondern bin einfach im Kontakt mit dir, rede irgendwas, aber mein Gehirn sammelt nicht mehr so viel Fakten. Und das kommt einem am Anfang sehr komisch vor. Ja, das Gegenüber gar nicht mehr permanent zu beurteilen. Das ist aber fürs Gegenüber ganz angenehm.
Am Ende von jeder Podcast-Folge stelle ich jedem Gast vier Abschlussfragen, die jetzt folgen. Und zwar die erste Frage. Was übst oder lernst du gerade?
Ich übe gerade Joghurt machen.
Echt? Wie macht man Joghurt?
Man kauft sich einen aus dem Supermarkt und dann fängt man an, im Backofen bei ungefähr 40 Grad eigenen Joghurt zu erzeugen. Und ich habe auch zu Hause eine Essigkultur angefangen, um Essig selber zu machen. Ja? Das Letzte, was ich davor geübt habe, war Töpfern.
Und heißt das, dass Joghurt sozusagen, vermehrt sich dann sozusagen stetig quasi? Also diese Joghurtkultur bleibt irgendwie da und wird, man nimmt etwas weg immer mal, aber es bleibt an sich bestehen und vermehrt sich wieder, oder?
Genau. Aber das ist so gerade das Neueste, was ich entdeckt habe. Also vor einem Jahr waren es auch die Fermentation, da habe ich viel Sauerkraut gemacht. Ja. Dann war Essig dran, jetzt ist es Joghurt.
Super spannend. Vielleicht deckt sich das jetzt halb, aber trotzdem interessant, was liest du gerade?
Tatsächlich gar nichts. Ab und zu mal die Nachrichten. Was gibt es denn Neues irgendwo?
Zugunsten des peripheren Blicks quasi.
Nein. Irgendwo habe ich ein bisschen, ich habe früher viel Fiktion gelesen. Ich hatte sogar auch mal eine Phase, wo ich Fantasy-Romane gelesen habe. Das fand ich zwischendurch spannend. Ich habe tatsächlich diese ganze Game of Thrones. Ich habe die ganzen Bücher tatsächlich gelesen. Aber die Leidenschaft war plötzlich von einem auf den anderen Tag weg und ich mochte keine Fiktion mehr lesen. Und Fachbücher mag ich zurzeit auch gar nicht lesen, weil ich so viele spannende eigene Gedanken im Kopf habe, wo ich gerade ganz interessiert dabei bin, die zu geistig zu verfolgen oder einfach auszuprobieren. Das heißt, auch mit der Methodik, mit der ich unterwegs bin, bin ich natürlich permanent im Prozess.
Also entsteht vielleicht auf die Art und Weise oder ist sogar schon entstanden ein eigenes Buch? Hast du schon publiziert über deine Methode?
Ich habe das mal ausprobiert, ob ich in der Lage bin, ein Buch zu schreiben und habe festgestellt, dass es mir sehr, sehr schwer fällt. Weil ich schreibe dann was auf und gucke es mir den nächsten Tag an und denke, ja, jetzt muss ich alles nochmal umschreiben und irgendwie komme ich nicht vorwärts. Und habe aber trotzdem es als notwendig empfunden, meine Fertigkeiten und mein Wissen weiterzugeben an die nächste Generation und bin dann einfach dazu übergegangen, Leute auszubilden. Also ich habe seit 10 Jahren eine Ausbildungsgruppe, wo die Leute meinen Beruf lernen. Und setze sozusagen direkt beruflichen Nachwuchs in die Welt. Das heißt, ich übertrage das Wissen nicht per Buch, sondern einfach direkt. Und das macht mir wesentlich mehr Spaß und ist nicht so anstrengend wie dieses schreckliche Schreiben. ist nicht meins.
Okay. Der Podcast ist überall zu hören, auf allen Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Und parallel dazu habe ich aber bei Spotify eine Playlist erstellt, die Weites Feld, die Playlist heißt. Und jeder Gast, wenn er möchte, ist eingeladen, einen Song, ein Werk, vielleicht ein Album der Playlist hinzuzufügen. Fällt dir da spontan was ein?
Bohemian Rhapsody von Queen.
Sehr schön. Ich glaube, die letzte Frage, also vor der war ich noch nie so aufgeregt wie jetzt. Denn, also ich frage ja Musiker und andere Gäste des Podcasts am Schluss dann als allerletztes, nach einem langen Tag Proben, Üben, Arbeiten, kommst du ja dann nach Hause und gerade Freelancer oder auch andere, die im Kunstbereich tätig sind, haben oftmals das Problem, eigentlich hört es nie auf, die Arbeit. Also man kommt nach Hause, man kann noch eine E-Mail beantworten, man kann auch das, man kann im Kopf noch weiter planen. Aber die Notwendigkeit sieht jeder, mal abzuschalten. So, und jetzt haben wir den Abschaltguru sozusagen im Podcast zu Gast. Was machst du denn nach so einem langen Tag, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt einfach mal runterkommen? Ist es bei dir so, du schaffst es über den Tag verteilt schon so zu dosieren, dass du nie total platt nach Hause kommst und das Gefühl hast, du musst jetzt erstmal dies oder das tun, um kurz zu resetten? Oder gibt es bei dir auch so eine Art Ritual, was du vielleicht nach einem stressigen Tag machst, um einfach mal wirklich im Feierabend anzukommen und die Arbeit Arbeit sein zu lassen?
Super gute Frage. Und selbstverständlich gelingt mir das als Guru nicht, immer fröhlich und energiegeladen nach Hause zu kommen. Nach zum Beispiel einem Wochenende Gruppenleitung bin ich total platt. So. Und das, was ich mir immer verordne, ist am gleichen Tag noch Isolation. Das heißt, ich spreche mit niemandem mehr. Mein Telefon ist ausgeschaltet. Meine Partnerin ist nach Möglichkeit entweder nicht da oder sie darf mich nicht kontaktieren. Ja. Das ist ganz gut. Wir haben zwei verschiedene Wohnungen, von daher läuft das auch. Kinder habe ich nicht. Und für den nächsten Tag gibt es keine Termine, auf gar keinen Fall, weil der Geist braucht dann Zeit zu trudeln und er braucht diese Zeit der Nichtkommunikation. Also gerade als Musiker muss man sich sehr häufig mit den Mitmusikern verbinden oder mit dem Publikum, mit dem Dirigenten, mit was auch immer. Und da ist man einfach Teil eines größeren Ganzen. Und es ist essentiell wichtig, sich als Individuum wiederzufinden. Und dazu ist wenig oder gar kein Kontakt der Königsweg. Ja? Es gibt viele Musiker, die das nicht gemacht haben und die sind nach großen Konzerten immer auf Party gegangen. So Leute wie Whitney Houston oder Amy Winehouse. Und wir wissen, wie es geendet hat. Also runterkommen. Da gibt es verschiedene Sachen. Also ich selber spiele dann manchmal doofes Zeugs wie Spider, Solitär auf dem Computer. Und es gibt auch mal einen Gin Tonic, um irgendwie in die Selbstmedikation zu gehen. Aber das, was ich immer mache, ist, lasst mich alle in Ruhe. Und es wird auch gnadenlos durchgezogen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich Kinder hätte. Da kann man es vielleicht nicht durchziehen, aber ich habe ja keine.
Pete, ich danke dir. mit dieser Gin-Tonic-Empfehlung gehe ich jetzt gleich ins Berliner Nachtleben nach unserem Gespräch.
Das hört sich gut an.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bereit warst, hier im Podcast das Interview zu machen.
Gut.
Und ja, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Bestimmt wird die oder der ein oder andere sich in Pete's Geschichten wiedererkannt haben. Für alle Interessenten packe ich auf jeden Fall die Website seines Instituts Mitte in die Shownotes. Ganz passend, dass dieser Podcast mitten in den Weihnachtsferien released wird. Ich hoffe, ihr findet ausreichend Zeit, um auch mal ein bisschen Energie zu tanken und natürlich, um entspannt Podcasts zu hören. Ich wünsche euch jedenfalls auf diesem Weg frohe Weihnachten und freue mich schon auf die nächste Folge, die dann die letzte in 2019 sein wird. Ist echt Wahnsinn, wie schnell so ein Podcast-Jahr vergeht. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.